Nachdenkseiten. Die kritische Website.
Der Diktator war längst tot, doch sein Geist überlebte. Chiles Verfassungsreferendum, das die Straße erkämpfte. Ein Artikel von Frederico Füllgraf, verantwortlich Redaktion. Während diese Einleitung geschrieben wird, feiern zigtausende Chileninnen und Chilenen auf der von der Regierung mehrfach mit Zutrittsverbot belegten, jedoch von ihnen zurückeroberten Plaza Italia, umgetauft in Plaza Dignidad, Platz der Würde, selbst zu später Abendstunde den Sieg ihrer zentralen Forderung, die zum ersten Mal auf eben diesem Platz am 18. Oktober 2019 erhoben wurde. Schluss mit der Pinochet-Verfassung von 1980, die das neoliberale System der sozialen Rechtlosigkeit etablierte. Ein historisches und bewegendes Ereignis, ein Privileg für Journalisten, es erleben und dokumentieren zu dürfen. Lovinian Venir, Sie sahen es kommen, heißt ein auf diesem Platz ebenso geborenes Mantra. Mit mehr als 30 Toten und mindestens 450 teilerblindeten Opfern der Gewalt, der militarisierten Carabiniero-Polizei und nach wie vor mindestens 2500 jungen Inhaftierten kam es, das Plebiszit. Am gestrigen Sonntag, den 25. Oktober, stimmten zum ersten Mal in der 200-jährigen Geschichte der Republik Chile 14,7 Millionen Wählerinnen und Wähler mit einem Plebiszit über den Verfassungsnachlass der Pinochet-Diktatur ab, der trotz des Endes der Diktatur vor 30 Jahren immer noch in Kraft ist. Wie zu erwarten, setzte sich das Ja für eine neue Verfassung, in den Medien popularisiert durch den Hashtag #Apruebo, genehmigt, mit 78,2% gegen das Rechazo, abgelehnt mit 21,8%, der zumeist konservativ bis rechtsradikal orientierten Wähler durch. Das Referendum war die erste Etappe auf dem Weg zur neuen Verfassung, womit nicht vor Ende 2021 zu rechnen ist. Ihm folgt im April 2021 eine neue Abstimmung über die zur Wahl stehenden Kandidaten zur verfassungsgebenden Versammlung. Über ihre organische Zusammensetzung wurde gestern auf einem zweiten Stimmzettel abgestimmt. Zur Wahl standen zwei Optionen. Zum einen die sogenannte gemischte Verfassungskonvention, zusammengesetzt aus ca. 86 zu gleichen Teilen amtierenden Parlamentariern und direkt gewählten Volksvertretern. Zum anderen der basisdemokratisch anmutende sogenannte paritätische Verfassungskonvent, seinerseits zusammengesetzt aus 150 direkt gewählten Volksvertretern, davon 50% Frauen, allerdings unter Ausschluss von Parlamentariern. Diese zweite Option gewann mit mehr als 79%, womit der chilenische Volksentscheid nach dem Wahlsieg von Andrés Manuel López Obrador in Mexiko, von Alberto Fernández in Argentinien und von Luis Arce in Bolivien vor einer Woche weitere Signale für eine radikal-demokratische Wende in Lateinamerika aussandte. Fälschung, Betrug und der autoritäre neoliberale Nachlass der Pinochet-Verfassung. Skeptische Geister werden sich zu Recht fragen, wie können aufgeklärte Bürger so vielfältige Hoffnungen auf sozialen und politischen Fortschritt mit einer bloßen Verfassung verknüpfen, sind doch, insbesondere in der lateinamerikanischen Geschichte, aber nicht nur hier in Anführungszeichen, Gesetze dazu da, um gebrochen zu werden. Einen Teil der Antwort liefert umgekehrt eine Spiegelung, nämlich die Darstellung der katastrophalen Auswirkungen der Verfassung des Diktators Augusto Pinochet von 1980. Wie bedrohlich eine neue Verfassung jedoch dem internationalen Finanzkapital und seinem Finanzialisierungsbrokern erscheint, erhält des Weiteren ein Artikel von Mary Anastasia O'Grady, Herausgeberin des Wall Street Journals, mit dem stimmungsmachenden Titel »Chile's Suicide Mission«. Zitat: Zweifellos haben starke Dosen marxistischer Indoktrination an chinesischen Universitäten und die Einkommensgleichheit von Intellektuellen und Medien das Land nach links gekippt, Zitat Ende, will die libertäre O'Grady erkannt haben. Die WSJ-Herausgeberin scheint ihr Fernglas von der verkehrten Seite vor ihre Augen gesetzt zu haben. Sie hat nichts verstanden. Nicht einmal im Ansatz, dass die anhaltende Sozialrevolte mit ihrem Plebiszit auf nicht mehr als eine dezente Sozialdemokratie hinausläuft. Das, was O'Grady verteidigt, ereignete sich im September 1973. Kaum waren 11 Tage nach dem Putsch gegen die Regierung Salvador Allende verstrichen, als die von Pinochet geführte Militärjunta langfristige Herrschaftspläne schmiedete und eine Kommission mit der Ausarbeitung einer neuen Verfassung für Chile beauftragte. Für Chile bedeutet, dass die Carta Magna nicht etwa für ganz Chile, sondern für eine Minderheit gedacht war, die Eduardo Mate Pérez, Chiles Außenminister und Begründer der Mate-Dynastie, einer der gegenwärtig reichsten Familienclans Chiles, um 1889 unverhohlen mit folgenden Worten beschrieben hat. Zitat: Die Eigentümer Chiles sind wir, die Besitzer des Kapitals und des Bodens. Zitat Ende. So übernahm Enrique Ortúzar, ehemaliger Minister von Jorge Alessandri und dessen Wahlleiter in der Präsidentschaftskampagne gegen Salvador Allende, die Leitung der Kommission für die Ausarbeitung der Pinochet-Verfassung, die jedoch von dem Juristen und Faschisten und Pinochet-Vertrauten Jaime Guzmán überwacht wurde. Dieser wurde am 1. April 1990 durch ein Attentat der Guerillagruppe Patriotische Front Manuel Rodríguez, kurz FPMR, umgebracht. Ganze 7 Jahre lang, so der Historiker Sergio Gress, trat die Kommission im Geheimen zusammen, ohne dass ihre Diskussionen und Vorschläge überhaupt der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden. Zumal in einem Umfeld von unterdrückter Pressefreiheit, Verfolgung, Folter und Mord an Oppositionellen. Mit Anregung Guzmáns und Mónica Madariagas, amtierende Justizministerin und Pinochets Cousine, wurde schließlich eine sogenannte Volksabstimmung einberufen, die allerdings nur einen knappen Monat zuvor angekündigt worden war. Mit dieser Abstimmung versuchte Pinochet selbstverständlich, seinem Herrschaftsanspruch und dessen Langlebigkeit Legitimität zu verleihen. Doch selbst der härteste der Junta-Obristen, Luftwaffengeneral Gustavo Lee Guzmán, unterstellte dem Verfassungsplebiszit Pinochets Fälschung und Betrug. In einem dem eingestellten Source-Magazin im Juli 1985 gegebenen Interview berichtete Lee, dass die damaligen ersten Computer der Diktatur bereits mit den in Anführungszeichen Abstimmungsergebnissen vorab gefüttert worden waren, dass tausende Vertreter und Agenten der Diktatur mehrmals ihre Stimmen in unterschiedlichen Wahllokalen abgegeben hatten und dass es überhaupt keine Wahlregister gab, die als legale Urkunde die Stimmabgabe hätten nachweisen können. Diese waren vom Militär verbrannt worden. Der Sozialwissenschaftler Edison Ortiz bescheinigt der Pinochet-Charta 10 Lügen, darunter vor allem die autoritäre Abschaffung der rechtsstaatlichen Grundfreiheiten, die Aushöhlung und Abschaffung der Arbeitsrechte, zum Beispiel mit der Sprengung und dem Verbot gewerkschaftlicher Branchenvertretung oder des Einheitsanspruchs, sowie die radikale Privatisierung öffentlichen Besitzes und der Einrichtungen wie das staatliche solidarische Rentensystem, alles gesteuert von Pinochets Chicago Boys. Kurzum, mit den Worten Sergio Gress, Zitat: Es ist eine Verfassung, die keine sozialen Rechte, sondern nur die Freiheit des Geschäfts, des Privateigentums und des freien Marktes sichert. Zitat Ende. Doch die Pinochet-Verfassung enthält auch ein Sortiment subtiler, gemeingefährlicher Haken. Sie installierte die sogenannte Autonomie der Körperschaften, darunter des Verfassungsgerichtes. Sehr gravierend jedoch vor allem die administrative und politische Unbelangbarkeit von Streitkräften und Carabiniero-Polizei, deren Etats, Doktrin und Entscheidungen weder der Exekutive noch der Legislative bekannt sind und als explosive Büchse der Pandora in die Demokratie herübergerettet wurden. Der sogenannte Schweigepakt und die Flickarbeit der Mitte-Links-Regierungen. Einige Artikel behaupten, die über 20 Jahre lang Pinochet regierenden Concertación-Regierungen hätten sich gegenüber der betrügerischen und autoritären Pinochet-Charta untätig verhalten. Das stimmt nicht. Der Concertación ist aus demokratischer Perspektive vielmehr Verantwortungslosigkeit und eine gewaltige Portion Feigheit vorzuwerfen. Zitat: Das Unerklärliche kam später, Zitat Ende, erinnert Historiker Sergio Gress mit Hinweis auf die Vereinbarungen zwischen dem sozialistischen Präsidenten Ricardo Lagos und dem Pinochetisten Pablo Longuera, die in den Verfassungsreformen von 2005 gipfelten. Mit denen wurde theoretisch versucht, die antidemokratischen Exzesse der Militärverfassung zu beseitigen. Sie wurden aber ein zweites Mal fortgeschrieben und legitimiert. Der erste Legitimationsakt von Pinochets Charta, so Gress, wurde am 30. Juli 1989 nach dem Triumph des Nein zu Pinochets Kontinuität besiegelt. Da der Diktator immer noch an der Macht war, akzeptierte die Concertación ein vorhergeschnürtes Projekt von 54 Verfassungsänderungen, die zu einer seltsamen Volksabstimmung führten, bei der die Sozialistische Partei die Ablehnung der Wahl forderte, während die Kommunisten dazu rieten, die Wahl zu annullieren. Laut Gries ließen sich die an der Macht abwechselnden Mitte-Links-Regierungen auf ein stetiges Laissez-faire ein, das in Übergangsvereinbarungen gipfelte, die zur Legitimierung der Pinochet-Verfassung vereinbart wurden und sich zu höheren Kuren für Verfassungsreformen verpflichteten, die der Koalition 2 Jahrzehnte lang die Hände fesselten. Trotz einer Mehrheit im Parlament sieht es heute nicht viel anders aus, warnt Gries. Andererseits ist dieses Narrativ der Vorwürfe der Präsidentin Michelle Bachelet eine Portion Anerkennung schuldig. Bachelet trat 2014 ihr zweites Mandat mit dem Kampagnenversprechen der Verfassungsreform an. Mit 204.000 Teilnehmern an den Provinz- und Regionalräten, einem Beobachterbürgerrat, den von der Basis einberufenen lokalen Bürgerversammlungen, kurz ELA, und einem Budget von mehreren Millionen Euro versuchte Bachelet, eine neue Verfassung mit basisdemokratischem Bürgersiegel zu verabschieden. Die mehrere Monate anhaltende Bürgerdebatte produzierte 113 Seiten Änderungsanregungen und Anträge zu mehreren Dutzend Artikeln der Pinochet-Verfassung. Obwohl die Cabildos, die Volksräte, zentrale Verfassungsvorschläge wie die Gewährleistung sozialer Rechte, das Recht auf Arbeit oder Wohnen eingereicht hatten, wurden zahlreiche Vereinbarungen abgelehnt und durch Gegenvorschläge der Bürokraten des La Moneda-Regierungspalastes ersetzt. Als das Projekt das Parlament erreichte, wurde es nicht nur von der ultrakonservativen, neoliberal orientierten Opposition boykottiert, sondern in den eigenen Reihen der Mitte-Links-Fraktionen entweder mit langen Zähnen gegessen oder gar ignoriert. Bachelets kolossaler Fehler war, die versprochene Verfassungsreform zu spät im letzten Jahr ihrer Administration angepackt und nicht von vornherein mit einem Plebiszit verbunden zu haben. Lovinian Minier, sie sahen es kommen. Und so kam es zum 18. Oktober 2019 und dem gestrigen Referendum. Die Entscheidung für den Paritätischen Verfassungskonvent unter Ausschluss des etablierten Parlaments verdeutlicht, wie diskreditiert das politische Establishment ist. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie innerhalb des Textes auf nachdenkseiten.de und im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast.
Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und, wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.